Also von mir aus könnt ihr... Ihr spielt weiter, wenn ihr Lust habt. Also ich würde mich freuen. Das legt auch ganz gut aus, wenn der Mann hinter dir steht. Demut ist, das zu sagen, was wahr ist. Der Reini sagte, du weißt schon, das lenkt ab, wenn so ein gut aussehender Mann hinter dir steht, so für alle, die das nicht gehört hatten. Okay. Geht's allen gut? Okay. Wir hatten letztes Mal als Auftakt unsere Jahreslosung als Gemeinde, die da heißt, Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Und es ging im Grunde darum, dass Gott neue Dinge vorbereitet hat, die vor dir liegen, die es zu ergreifen gilt, wo er Kraft gibt, dass Gnade nicht nur etwas ist, was da ist in unserer Schwachheit und in unserem Versagen, sondern dass Gnade auch etwas ist, was uns befähigt, kraftvoll zu leben und in das hineinzugehen, was Gott hat. Und das hat viel mit unserer Identität zu tun. Und ich möchte heute, also für mich gehört das irgendwie zusammen, da weitergehen. Und ich habe das mal überschrieben mit Fokus oder Fokussierung und Dranbleiben bringt Heldentum hervor. Fokus und Dranbleiben bringt Heldentum hervor. Ich hatte jetzt ein paar Tage Zeit, ein bisschen über mich nachzudenken und Zeit zu haben. Ich war gemeinsam mit dem Benaja an der Ostsee. Und ich hatte unter anderem dort mal Lukas und Apostelgeschichte gelesen. Und das ist ja dasselbe Schreiber, also Lukas hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und da sind mir ein paar Dinge aufgefallen und die möchte ich mit uns teilen. Aber ich glaube, bevor ich darüber rede, will ich ein paar Sachen erzählen. Heldentum. Also für mich sind Helden irgendwie was Tolles. So, das sind Leute, die es irgendwie geschafft haben, in schwierigen Situationen dran zu bleiben, zu überwinden, die in dem vorbildhaft sind. Das sind Leute, denen man irgendwie nacheifern möchte. Und gleichzeitig entstehen Helden in schwierigen Umständen. Ich weiß nicht, wer das zurzeit verfolgt. Zurzeit ist ja Handball-WM. Also nicht wie... Also ich weiß gar nicht, irgendwann ist bald wieder irgendwie Frauen-WM. Also hier Fußball und so, aber das ist Sommer. Nee, also zurzeit ist ja Handball-WM und ich verfolge das so ein bisschen, da mich das interessiert. Und Handball ist wirklich spannend, so, weil innerhalb von Minuten kann sich ein ganzes Spiel nochmal drehen. Und was ja zurzeit auch ist, ist also demnächst Super Bowl, also das ist das Endspiel vom American Football. So, ich zeige euch mal einer meiner Helden. Das ist der Typ in der Mitte. Also eigentlich ist es das Team, aber Tom Brady ist der Chef von dem Team, der Quarterback, der die Spielzüge ansagt, der sie umsetzt. Es gibt ein phänomenales Spiel. Vor 2 Jahren, da lagen die Jungs 28-3 zurück. Und sie waren schon im dritten Viertel und in der Mitte vom dritten Viertel fangen die nochmal an, dieses Spiel zu drehen und gewinnen heldenhaft. Da ist alles zusammengekommen. Ich erzähle ganz kurz ein paar Sachen. Also die roten Typen, das sind alles so Leute, die sind so 1,80 Meter groß, sind super athletisch, haben ungefähr 105 bis 115 Kilo Muskelmasse und die haben nichts anderes zu tun, als im vollen Lauf versuchen, den Typ, der versucht, den Ball zu werfen, umzurennen. Das ist ihre ganze Aufgabe und da gibt es echt tolle Szenen. Also ich mag die Videos. So, wenn so ein Typ auf dich zustürmt und dann macht's wumm und dann liegt da einer so. Also mich spricht das an, das muss ich echt sagen. Also ich wäre lieber der, der rennt, aber wie auch immer. Unter Druck und unter Herausforderung entstehen Helden. Schau, ich glaube, jeder kann irgendwie lernen, so einen Ball zu werfen. Das ist nicht allzu schwer. Also es ist ein bisschen Übung, aber man kommt dorthin. Und irgendwann lernt man auch, den weit zu werfen. Aber Helden sind diejenigen, die sagen, ich sehe den Typ anrennen und der Typ, der mich beschützen soll, der hat den gerade durchgelassen und ich habe diesen Bruchteil von einer Sekunde, wo ich überlegen kann, schütze ich mich selber oder werfe ich den Pass, der bei meinem Passempfänger ankommt und der am Ende die Punkte macht, auch wenn ich den Hit, also den Schlag, einstecken muss. Und dieses ausgerichtet sein und diese Fokussierung bringt tatsächlich Helden hervor, weil sie sich bewähren unter schwierigsten Umständen. Ich war ja mit Benaya an der Ostsee, das ist echt spannend zu sehen. Wir waren einmal so am Strand spazieren und hatten dann irgendwas gefunden, wo wir kurz nett einen Wein getrunken hatten, sind zurückgelaufen. Und dann gibt es so etwas, man sieht es am Blick. Man sieht es am Blick, wenn bei Leuten was passiert. Man guckt den Benaya an und der Benaya guckt die Wellen an. Welle, ich. Ich Welle. Also, ja, ja, wir waren jetzt die Tage. Und du weißt genau, was passiert. Der Benaya wird es noch dreimal angucken. Dann wird er eine Mütze ausziehen, hattest du Handschuhe an? Du hattest keine Handschuhe, er wird die Jacke ausziehen, er wird den Pulli ausziehen, er wird die Schuhe ausziehen, bis er nur noch eine Unterhose anhat und dann kommt zusammen, was zusammengehört. Welle, Benaya, Spaß und er ist da drin. Und es gibt diese ganze Gedanken von, also das sind so Mami-Gedanken. Hast du ein Handtuch? Frottier dir die Haare, dass du dich nicht erkältest. Wie wirst du dich abtrocknen? Wie kommt der Sand aus deinen Schuhen? Und in dem Moment alles völlig egal. Also die Dinge sind nicht unwichtig. Aber es geht um was Größeres. Ich will in die Welle. Und der Benaya war in der Welle und herrlich anzuschauen. Ja, das auch. Aber ich. Unter Druck und Herausforderung entstehen Helden. Und was in solchen Momenten passiert, dass man sich irgendwie nochmal konzentriert und sagt, was ist wirklich wichtig? Also was zählt wirklich? So, Und man reduziert die Dinge im Leben auf das Notwendigste. So, man ist ausgerichtet. Und all die Fragen wie, wie kalt wird es danach sein? Wie viel Grad hat das Wasser? Du weißt es. Das ist kalt. So, wie werde ich mich abtrocknen? Ich werde irgendwie in die Klamotten kommen und aufs Zimmer gehen und warm duschen. Aber das ist alles nicht wichtig. Ich habe diese eine Sache vor Augen. Ich erzähle uns ein paar Sachen, die mir echt aufgefallen sind, als ich Lukas und Apostelgeschichte gelesen habe. Da ist Jesus am Ende seines Lebens. Er ist auf dem Weg zur Kreuzigung. Er wird angefeindet. Er wird falsch beschuldigt. Es werden Lügen über ihn erzählt. Und er bezahlt für etwas, was er nicht getan hat. Und er tut das, weil er eine Sache vor Augen hat. Uns. Menschen, die er liebt. Und wo er sagt, ich will, dass wir hier eine Verbindung schaffen. Und dass das, was in unserem Leben falsch lief, nicht mehr der Trennungsgrund ist zwischen Gott und Mensch. Und er räumt die Dinge aus der Seite, um uns eine Hand auszustrecken und zu sagen, ich hätte wirklich Lust auf eine Beziehung mit dir. Und alles, was dich unpassend für den Himmel macht, das habe ich bezahlt so. Also wenn du Interesse hast, wir könnten eine Freundschaft anfangen. So. Und dann ist er dort am Kreuz und er sagt Folgendes. Und vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann wird er gekreuzigt, die Jünger sind völlig durcheinander, hatten sich irgendwie die Geschichte mit einem Erlöser anders vorgestellt, also nicht durch so ein Scheitern, dachten irgendwie, Jesus bringt politische Befreiung. Und dann kommt die Auferstehung, Jesus erscheint ihnen und aus Feiglingen, die abgehauen sind, werden mutige Helden. Und er sagt ihnen, sie sollen warten, bis sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. So, dann warten sie, dann kommt der Heilige Geist, dann predigt Petrus und dann lesen wir mal Apostelgeschichte 4. Also Petrus predigt, also sie warten auf den Heiligen Geist, dann kommt der Heilige Geist, sie sind wie betrunken, Leute machen sich lustig, Petrus predigt, 3000 Menschen kommen zum Glauben und dann kriegen sie Ärger. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 4, 23, und als man sie hatte gehen lassen, also von diesem Hohen Rat, der da zu Gericht saß, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Also, dass sie schweigen sollen und nicht so viel von Jesus erzählen und nicht so einen Aufruhr machen sollen. Und als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters David deines Knechtes durch den Heiligen Geist gesagt. Und jetzt wird der Psalm 2 zitiert. Und nur so als Randbemerkung, immer wenn etwas zitiert wird, die hatten ja damals tatsächlich die 5 Bücher Mose, also das konnte jeder Jude. Also bis 12 waren die ja mindestens in der Schule und bis dahin hatten die 5 Bücher Mose und die Psalmen auswendig gelernt. So. Also wenn da jemand anfing, dann wusste jeder, ah, so geht's weiter und sie wussten, wie dieser Psalm endet. So. Also auch als Jesus am Kreuz sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann weiß jeder, hier wird ein Psalm zitiert und jeder weiß, der endet glorreich. So. Und hier heißt es also, kann man ja noch mal ein bisschen nachforschen, wenn es einen interessiert. Ich will nicht alles verraten. Aber warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden, also den Römern, also denen, die nicht zum Volk Israel gehören, das heißt der Heiden zuallererst, und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, und das finde ich das Spannende in ihrem Gebet, und nun, Herr, wo war ich denn hier? Sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das finde ich wirklich spannend, weil es zeigt etwas von einer inneren Haltung. Die Jungs haben wirklich Druck bekommen. Also wenn jemand Herausforderung hat, dann die, und wir werden das nachher noch lesen, durch was die gehen, aber ihr Fokus und ihre Ausrichtung ist nicht, und Herr, lass uns irgendwie da durchkommen und schütze mich und meine Familie und mach das, lass den Apostel Petrus sterben, aber mich bring durch. So, und am besten schenkt mir ein gutes Versteck, wo ich mich für die nächsten 6 bis 12 Wochen verstecken kann. Sondern sie sagen, jetzt ist unsere Stunde. Jetzt wird es herausfordernd. Jetzt ist unsere Stunde. Jetzt ist ein Zeitpunkt, wo wir die Kraft Gottes brauchen. Und wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist das, was hier passiert, ein Klacks. Und dann wird er mit uns sein. Und wenn er mit uns ist, dann sind alle Dinge möglich. Und was wir brauchen, ist nicht Leute, die sich verstecken, sondern Leute, die aufstehen und sagen, jetzt ist meine Zeit. Das ist, wofür sie beten. Und gib deinen Knechten Freimut. Wir wollen hier als Gewinner rausgehen. Wir werden uns nicht überwinden lassen von Bösem, sondern wir werden das Böse überwinden mit Guten. Und die Zeit, dass so viel gegen uns steht, ist die Zeit, in der, denen ging es nicht darum, ich will der Held sein. Darum ging es gar nicht, sondern die innere Haltung ist, Jesus, ich will dich sehen. Ich habe Hannas Reaktion mitbekommen auf das, wie der Benaja im Wasser war. Ach so, ja, das ist die Verlobte vom Benaja. Er war natürlich der Held. Aber es wird immer besser hier. Aber ich war dabei. Es ging nie darum, jemanden zu beeindrucken. Es ging nicht darum, was kann ich tun, damit ich gut dastehe, sondern es war eine innere, darf ich Bestimmung sagen? Wasser und ich. Ich muss dort rein. Und nichts anderes hatten die Jünger vor Augen. Gott, du bist Gott und ich bin's nicht. Und du bist König und es bedeutet, ich lege dir mein Leben zu Füßen, damit du jetzt in mir regierst. Und ich möchte, dass durch mein Leben dein Name groß wird und dass durch mein Leben dein Reich gebaut wird. Also geht es nicht um meine Sicherheit. Da geht es nicht um, was ist anstrengend oder was ist leicht. Was macht mir Freunde und wo kriege ich eine drauf? Es geht darum, Gott, hier bin ich. Wenn du was vorhast, gib mir Mut. Ich schaff's nicht aus eigener Kraft. Aber mit deiner Kraft sind alle Dinge möglich. Nächste Szene. Apostelgeschichte 5. Da heißt es, also davor, da gibt es so eine Szene, da ist die Gemeinde zusammen und da sterben Hananias und Sapphira. Ganz eigentümliche Geschichte, aber um es kurz zusammenzubringen, sie versuchen etwas zu sein, was sie nicht sind. Schau, die Gemeinde hat viel geteilt und wenn jemand in Not war, haben Leute freiwillig gegeben, nicht weil sie mussten und nicht weil es ein Recht dazu gab, kümmer dich und gib mir von deinem. Und das war so normal und die wollten halt auch cool sein und haben also angefangen zu protzen und zu sagen, wir haben was verkauft und alles geben wir der Gemeinde und das stimmt gar nicht. Die wollten mehr sein, als sie tatsächlich gelebt haben. Sie wollten frommer wirken, als sie tatsächlich sind. Und es war in dieser Anfangsgeschichte, wo Gott seine Gemeinde baut und er sagte, diese Haltung hat irgendwie keinen Raum. Also das war direkt davor und dann heißt es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel, das was sie vorhin gebetet hatten. Und sie waren alle in der Halle Salomos, also dieser öffentlichen Halle, also im Tempel, bei dem die Juden waren. Das war jetzt nicht in dem Sinne ein christlicher Gottesdienst. Einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu halten. Doch das Volk schätzte sie hoch. Immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen, sodass sie sogar die Kranken auf die Straße hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden geheilt. Und die Jünger tun hier nichts anderes als das, was Jesus die ganze Zeit getan hat. Das, was sie gesehen hatten, führen sie einfach fort. Das, was sie gebetet hatten, erfüllt sich hier. Danach sind alle Apostel wieder im Gefängnis. Und sie müssen sich wieder vor dem jüdischen Gerichtshof verantworten. Und sie haben wieder ein mutiges Bekenntnis. Wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. So, das waren nicht Rebellen, aber sie hatten eine innere, klare Ausrichtung, dass Gott wichtiger ist als das, was Menschen von ihnen fordern. Die Gemeinde wächst weiter. Die Apostel haben hauptsächlich gebetet und Gott gefragt und weitergegeben, was sie von Gott empfinden und gepredigt. Die haben sich wenig um die Nöte, also eigentlich gar nicht um die Nöte gekümmert. So, dafür hatten die Leute eingesetzt, als die Not zu groß war und sie zu viel einspringen mussten, hatten sie gesagt, wir brauchen Leute, die sich dieser Not annehmen. Die wurden Diakone genannt. Und einer von diesen war Stephanus. Und jetzt lesen wir, und das finde ich wirklich spannend, Apostelgeschichte 7, ab Vers 54. Also, Stephanus, der wird angeklagt, auch wieder zu Unrecht. Dann hält er eine Rede über das, wer Jesus ist. Und dann heißt es, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Also der verantwortet sich gerade vor dem Hohen Rat und vor Leuten, die also gegen Jesus sehen. Und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Also das ist der Paulus, den wir immer so loben. Paulus, also weiß ich nicht, ob das interessant ist, so falls du das mal demnächst brauchst. Ich erkläre ganz kurz den Ablauf einer Steinigung. Also, nee, ich habe nichts vor, aber ein bisschen Hintergrundwissen ist ja manchmal hilfreich. So, das wie. Also damals trafen sich die stimmberechtigten Männer einer Stadt, die Verantwortung trugen und hatten das darüber zu Rate zu sitzen, ein Urteil zu fällen. Und wenn sie gesagt haben, schuldig und steinigen, dann hat jeder von ihnen einen Stein genommen und hat mitgemacht als Zeichen von, ich laber nicht nur, sondern davon bin ich überzeugt und ich werde Verantwortung übernehmen und mitmachen. So. Und es gab jemand, der geachtet sein musste als eine hohe geistliche Persönlichkeit, zu dessen Füßen wurden dann die Klamotten gelegt. Und dieser jemand war Paulus. Also Paulus war mit dabei. Paulus war ja, wie wir wissen, am Ende Liebhaber Jesu, am Anfang Verfolger der Gemeinde, Zerstörer von Familien und Mörder. Oder Überwacher von Steinigung. So hat Haufen Leute ins Gefängnis bringen lassen und hat dafür gesorgt, dass Menschen ihr Leben verlieren. So, also hier zurück, nur ein bisschen Hintergrund. Und legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samarien, nur die Apostel nicht. Und ich will hier kurz bleiben, weil ich sehe hier was. Jesus wird angefeindet und am Ende seines Lebens, mitten in einen Tod zu sterben, den er nicht sterben müsste, für Dinge verurteilt zu werden, die er nicht getan hat, Verwünschungen auf sich zu nehmen, für die es keinen Anlass gibt, ist Jesus derjenige, der die Größe demonstriert und für seine Feinde betet und sagt, rechne ihnen ihre Schuld nicht an. Dann sehen wir die Apostel und wir sehen, dass sie Mut haben, mitten in Herausforderungen aufzustehen und nicht zurückzuweichen, obwohl alle gegen sie sind. Sie machen dasselbe, was Jesus getan hat. Dieses Vorbild hat Stephanus gesehen und was er tut, er macht dasselbe wie Jesus. Er betet, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und er segnet seine Feinde und er hat Mut aufzustehen mitten in Schwierigkeiten. Und direkt danach sehen wir einen Triumph. Weißt du, ich glaube, dass alles in Herausforderungen stehen, dass sich in dem etwas bewährt, dass sich in solchen Zeiten zeigt, aus welchem Holz wir sind. Und wenn wir versagen, wird Gott uns eine neue Chance geben und wird uns dabei helfen, dass wir charakterlich stärker werden, dass wir mehr seine Stimme hören, dass wir mehr fokussiert sind auf das, was wirklich zählt. Aber es kommt die Zeit der Belohnung. Es kommt die Zeit der Belohnung. Und ja, im Falle von Stephanus ist die ein bisschen schwierig auf den ersten Blick zu sehen. Aber was ich bei Stephanus sehe, ist, er wollte mit seinem Leben Jesus verherrlichen. Und am Ende seines Lebens lebt er dasselbe, was Jesus und die Apostel vorgelegt haben. Und es gibt da einen jungen Typen, der dabei sitzt, der diese ganze Geschichte verantwortet und sieht, hier ist ein Typ mitten in Herausforderung und in Todesgefahr, ist er bereit, sein Leben zu lassen und Gott zu preisen. Und das wird er wahrscheinlich nicht machen, weil er irgendeiner verrückten Idee nachfolgt, sondern weil er selber eine Berührung mit dem lebendigen Gott hatte. Und deshalb ist er bereit, sein Leben hinzugeben und da Gott Liebe ist, Liebe weiterzugeben und andere zu segnen und für sie zu beten, dass nicht Karma, also ich tue Böses, es trifft mich Böses, sondern dass Liebe Gottes durchbricht. Ihr tut Böses, ich segne euch mit Gutem. Dass das, was ihr tut, dass ihr davon nicht erntet, sondern dass ihr Segen erlebt und Veränderung zum Guten hin. Und direkt danach lesen wir in Apostelgeschichte 9 folgendes. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, also Menschen, die Jesus nachfolgen, die dort unterwegs sind, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Und dort wird er gepflegt. Und Gott redet zu einem anderen Mann, der ihn besucht, der ihn heilt. Da gehen ihm die Augen auf. Der bringt ihn zurück in die Gemeinde. Also weißt du, so ein Typen, der dich mindestens ins Gefängnis steckt. So einen sollten wir auch mal als Gastprediger einladen. So. Weißt du, das ist doch die Situation. Das ist doch nicht, ach super, da kommt einer, der ist ganz witzig. So, sondern die laden den Typen ein, der uns nachher ins Gefängnis steckt. Der hat unsere Namen gesehen, der hat unsere Gesichter gesehen. Der wird unsere Kinder auf der Straße wiedererkennen. Und es ist ja klar, wozu der das macht. Um sie ins Gefängnis zu stecken. Um die nächste Steinigung zu bringen. So, da war ein Risiko dabei. Also da waren echt mutige Typen. Aber was ich sehe, Paulus wird hier durch Gott überführt. Aber Stephanus hat einen Riesenanteil daran. Das Vorbild, was Stephanus vorgelebt hat, hat etwas dazu beigetragen, um das Bild von dem, wer Gott ist und wie Gott ist, in Paulus zu festigen. Schau, und das war das große Ziel von Stephanus, Reich Gottes zu bauen. Und was er gelebt hat, war sicher nicht das Größte, was diese Welt gesehen hat. Aber es hat dazu beigetragen, dass Große hervorkommen. Für mich ist Stephanus ein Vorläufer von Paulus. Das, was er gelebt hat, hat inspiriert, hat ein Bild wiedergegeben, hat etwas demonstriert von dem, um was es wirklich geht. Und dann begegnet Gott dem, also ruft Paulus Das hatte ich ja schon kurz erzählt. Das lesen wir dann 9, Kapitel, also Apostelgeschichte 9, 15. Da geht es irgendwie darum, dass Paulus der Berufene ist. Und dann gibt es was ganz Spannendes zum Schluss. Direkt im Anschluss, nachdem Paulus sich eine Begegnung mit Gott hatte und Frieden mit Gott geschlossen hatte und Teil dieser Bewegung war, heißt es, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich, also die Gemeinden mehrten sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Und ich glaube, hier ist meine Herausforderung für heute. Schau, am Anfang hatten die Jünger echt Druck. Da gab es Widerstand, da gab es Verfolgung und sie waren mutig und haben sich an Gott gehalten und hatten ihr Leben fokussiert. Und da sind große Durchbrüche entstanden. Und da ist ein Stephanus, der mit dazu beiträgt, dass dieser Verfolger dieser Gemeinde zu dem größten Verkündiger der damaligen Zeit wird, Paulus. Und ab da hatten sie Frieden und Gunst. Aber es gibt etwas, wenn Segen in unser Leben tritt, wenn Dinge aufblühen, wenn Dinge wachsen, wenn Frieden kommt, dann ist es auch immer eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen, den Fokus zu verlieren, sich um alles Mögliche andere zu kümmern. Da ist auf einmal wichtig, wie viel Temperatur hat das Wasser? Habe ich ein Handtuch dabei? Was mache ich mit dem Sand in meinen Zehen? Und du verlierst deine Bestimmung. Ich könnte es auch auf dich und Jesus übertragen. Weißt du, dann ist wichtig, wie geht's mir? Dann ist wichtig, wie behandeln mich Leute? Dann ist wichtig, wie dies, das und jenes. Aber ich will uns sagen, 2019, ich glaube daran, ist ein Jahr von Durchbruch. Und ist ein Jahr, wo wir wirklich sehen, also ich glaube, dass es leicht möglich ist, Dinge zu sehen, die schon lange in deinem Herzen sind, die Gott dir geschenkt hat, wo du siehst, wie Familien verändert werden, wie Heilung geschieht, wie Durchbrüche passieren, wie Befreiung passiert von echt üblen Gebundenheiten und Angewohnheiten, wie Menschen sich ändern, wie Versöhnung zu Gott passiert, wie Gemeinde Gottes wächst, so, weil Menschen sich mit Gott versöhnen. Da ist so viel möglich. Aber dass wir diesen Fokus behalten, in dem, wo Segen da ist und wo es auch einfach ist. Hier ist der Schlüssel. Die Furcht des Herrn und der Beistand des Heiligen Geistes. Schau, als sie Stress hatten, Apostelgeschichte 2, da heißt es, dass sie täglich zusammen waren, dass sie in der Lehre der Apostel blieben, dass sie Dinge miteinander teilten, dass sie zusammen waren, sowohl im Tempel als auch in den Häusern, Beziehung, Freundschaft, Familie. Und sie hielten Mahlzeiten zusammen und feierten das Abendmahl. Das hatten sie getan unter Druck. Und als es ihnen gut ging, bringen sie etwas anderes nach vorne oder bringt Gott etwas anderes zusammen, was dafür sorgt, dass sie konzentriert bleiben, ausgerichtet bleiben und dass sich Reich Gottes ausbreitet, nämlich die Furcht des Herrn. Also es ist ja so ein altmodisches Wort, aber im Grunde geht es darum zu sagen, das, was Gott sagt und tut, ist mir wichtiger, als was Menschen sagen. Und mir ist wichtig, dass Gott am Ende über meinem Leben sagt, gut gemacht, weil irgendjemand habe ich immer, also es gibt immer irgendetwas, was mein Leben bestimmt. Meine nächste Beförderung, mein Gehaltscheck, mein Ego, was meine Frau über mich sagen, was Kinder über mich sagen, was meine Nachbarn über mich sagen. Such dir was aus, aber irgendwas wird immer bestimmen. Furcht des Herrn heißt, ich entscheide mich, dass das, was Gott sagt, wichtiger ist. Und der Beistand des Geistes heißt, ich kann es nicht. Und ich brauche jemand, der mir Kraft gibt. Nicht, weil ich der Coolste von allen bin, sondern weil ich ein Abhängiger von ihm bin. Deine Zeit kommt. Ich will Schluss machen. Ich könnte noch ganz viel erzählen, aber was hast du gesagt, Heidi? Mach Schluss, genau. Bei Paulus sind Leute schon aus dem Schlaf, aus dem Fenster gekippt, weil es zu lang war. Also ich glaube, ich habe noch ein bisschen Puffer. Aber deshalb sind wir ebenerdig. Komm, wir stehen mal auf. Ich will vier Dinge tun. Erstens, herzliche Einladung zum Mittagessen. Es gibt wieder Leute, die draußen gekocht haben. Vielen Dank, das tut uns so gut. Wenn du auch andere segnen willst, da draußen ist eine Liste, da kann man sich eintragen. Erstens. Zweitens, ich will einen kurzen Moment geben, wo du nochmal für dich selber in der Stille sagen kannst, auf was will ich mich fokussieren? Was soll wirklich zählen? Was sind die Dinge, die mir für dieses Jahr wirklich wichtig sind? Und ich will dich einfach daran erinnern, das, was wir uns vornehmen, ich glaube daran, dass Gott und das Leben das überprüfen werden. So, also es ist eine gute Angewohnheit, zu sagen, ich will nicht so viel über das reden, was ich tun will, sondern ich will, dass die Dinge, die ich tue, darüber reden, was mir wichtig ist. So, das ist die Zielrichtung. So, weißt du, bla bla ist irgendwie easy. Die Dinge umzusetzen, braucht einen Fokus auf ihn und vor allem seine Gegenwart und seine Kraft. So, sich da abhängig zu machen. Es geht mir nicht um die tolle Geschichte, sondern ich glaube, dass Gott befähigen will, und Kraft schenken will, damit die Dinge wirklich Realität werden. So. Das Dritte, ich will dich dann wahrscheinlich noch kurz einladen, nach vorne zu kommen. Ich würde dir gerne für dich beten und dir die Hände kurz auflegen, weil ich glaube, dass Gott was schenken will. Und das Letzte, weil ich immer noch so verliebt bin, ich will jedem sagen, Gott hat sich nicht geändert. Er ist immer noch gut gelaunt. Er liebt immer noch Menschen. Er streckt uns immer noch eine Hand aus und sagt, wenn du willst, von meiner Seite aus, ich habe alles bezahlt, alles, was dich trennt, das ist nicht mehr der Faktor. Es gibt eine Entscheidung. Ich reiche dir eine Hand und ich sage dir, ich würde gern mit dir leben, wenn du willst. Kannst du ja oder nein sagen und das ist unsere. So, da ist nichts, was gegen uns steht. Die Svenja hat das vorgelesen. Da ist nichts, was uns trennen kann, weil alles, was ich verbockt habe, hat er bezahlt. Ich liebe ihn dafür. So, wenn du heute hier bist und sagst, das ist, was ich auch gerne hätte und ich will Jesus eine Chance in meinem Leben geben, vielleicht schließen wir einmal die Augen. Dann würde ich dich bitten, heb doch deine Hand als ein Zeichen von, ja, ich will mich mit Gott versöhnen. So, er ist derjenige, der vergibt, der neues Leben schenkt, der dich liebt ohne Ende, der gute Gedanken für dein Leben hat. So, es wird jetzt keine Werbeveranstaltung, aber ich finde ihn einfach gut. So, also wenn du das willst, heb in den nächsten 5 Sekunden kurz deutlich deine Hand, dann würde ich gern beten und dann würde ich auch weitermachen. Und für alle, die, also ich, mir ist jetzt niemand aufgefallen, aber für alle, die sagen, ich will dieses Jahr nochmal ganz neu einen Fokus auf das legen, was Gott mit meinem Leben vorhat. Und vielleicht sind ein paar Dinge, die dir in deinem Leben bewusst sind. Darf ich dich einladen? Komm doch einfach jetzt schnell nach vorne. Ich würde gerne noch beten wollen. Und für alle anderen, draußen gibt's Essen. Wir genießen das. Wenn ich mir das so angucke, wir werden das wahrscheinlich ein bisschen anders machen. So, also ihr müsst ein bisschen rutschen. So, danke. Okay, super. Also wenn du hier vorne bist, guck mal, dass du, dass irgendjemand dir eine Hand auflegt und dass du jemand eine Hand auflegst. So, und ich mache das irgendwie auch. Ich bete einmal und dann ist irgendwie gut. So. Und ich segne dich mit der Gegenwart und mit der Kraft und mit Erfüllung seines Geistes, dass der Geist Jesu, der Jesus groß macht, der den Willen des Vaters sucht und der auf Jesus und den Vater hinweist, stark in deinem Leben ist. Und dass er dich leitet und dass er dir Kraft gibt und dass er neu deinen Fokus ausrichtet auf die Dinge, die er in dich hineingelegt hat. Und ich segne dich mit einer Kühnheit und einem Mut, den Dingen zu folgen, die wirklich Bestand haben. Nicht, weil es um dich geht, sondern weil es um ihn geht. Damit sein Name groß wird, damit sein Reich gebaut wird, dass durch den Namen Jesu Menschen sich mit Gott versöhnen, dass durch den Namen Jesu Menschen geheilt werden, dass durch den Namen Jesu Gebundenheiten gebrochen werden und Menschen in eine Freiheit kommen. Und du bist dazu bestimmt, mitzuwirken. Und ich segne dich, dass der Geist Gottes dich leitet an den Platz, an den du gehörst und dass die Dinge in deinem Leben hervorkommen. Und dass das, was wirklich zählt, groß ist in deinem Leben und die anderen Dinge irgendwie in den Hintergrund treten. Gott ist mit dir, wer kann gegen dich sein? Amen. Ab jetzt mutig. Okay, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, guten Appetit. Wenn jemand darüber hinaus noch ein Anliegen hat und sagt, ich bin jetzt schon krank und ich könnte eine Berührung Gottes gebrauchen, oder es gibt ein anderes Anliegen, dann gibt es Leute hier vorne, die gerne noch mit dir beten. Ansonsten guten Appetit.